Sacharja 5, Verse 5 bis 11. Und der Engel, der mit mir redete, trat hervor und sprach zu mir: Heb doch deine Augen auf und sieh, was ist dies da, das da hervorkommt? Ich sagte: Was ist es? Und er sprach: Das ist das Eva, das hervorkommt. Und er sprach: Das ist ihr Aussehen im ganzen Land. Und siehe, ein runder Bleideckel hob sich, und da war eine Frau, die saß mitten im Eva. Und er sprach: Dies ist die Gottlosigkeit. Und er warf sie wieder mitten in das Eva hinein und warf den Bleideckel auf dessen Öffnung. Und ich hob meine Augen auf und sah, und siehe, da kamen zwei Frauen hervor, und Wind war in ihren Flügeln, und sie hatten Flügel wie Flügel des Storches, und sie hoben das Eva empor zwischen die Erde und den Himmel. Und ich sagte zu dem Engel, der mit mir redete: Wohin bringen diese das Eva? Und er sprach zu mir: Um ihm ein Haus zu bauen im Lande Shinear, und ist dieses aufgestellt, wird das Eva auf seine Stelle hingestellt. Wir wollen beten. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für diese Morgenversammlung und dass wir nicht irgendwie zusammenkommen, sondern in deinem heiligen Namen, im Namen Jesu, im Namen deines Sohnes. Und hab du von Herzen Dank, dass du selbst gegenwärtig bist und uns unterrichten willst und Licht und Orientierung geben willst aus deinem Wort. Wir danken dir dafür. Hab du von Herzen Dank, dass du dein Wort an uns richtest. Hab du von Herzen Dank, dass deine Liebe dadurch zum Ausdruck kommt, dass wir dir wichtig sind, dass du uns etwas sagen willst. Und schenk, dass wir auf dein Wort Acht haben, dass wir an deinen Worten nicht vorbeigehen. Wir danken dir auch für unseren Bruder Dr. Heiko Grimmer. Nun segne ihn, nimm ihn in deine Hand, bevollmächtige ihn und rede du durch ihn zu uns. Wir danken dir für die ganze Versammlung. Es ist deine Stunde, sie gehört dir. Drücke du deinen Stempel der Sache auf. Amen.
War in der sechsten Vision mehr die persönliche Sünde im Blick? Jetzt geht's um die Sünde als verführende, allgemeine, beherrschende Macht. Hier steht im Hebräischen ein Wort, völlig einmalig für Sünde, eigentlich das, was die Augen fesselt. Das, was die Augen fesselt. Sünde, das Äußere, das Materielle, zum Beispiel der zur Schau gestellte Reichtum, das, was das Auge fesselt. Was ins Auge fällt und das Herz verwirrt. Die Großmacht Sünde ist eine durchgehende biblische Linie. Wir haben das schon angesprochen. Sünde, die das Auge betritt und so das ganze Leben erobert. Und Eva sah über das Auge. Hiob sagt: Ich habe einen Bund mit meinen Augen gemacht. Und der Herr Jesus sagt: Das Auge ist des Leibes Licht. Die wuchernde Sünde. Zacharia erlebt diese acht Visionen, diese konzentrierte Schau von Gottes Heilswillen und Heilstun in einer einzigen Nacht. Da muss man schon konzentriert sein. Da verlangt auch der Körper sein Recht, da wird man müde. Bei aller geistlichen Dimension und Offenbarung und all dem, was ein Segen durch das Wort Gottes kommt, wir kennen das, man wird müde. Der Körper verlangt sein Recht, so auch bei Sacharja. Hebe deine Augen auf. Der Engel rüttelt ihn quasi wach. Sei jetzt voll konzentriert. Das ist eine der Methoden des Satans, ich sage es mal ganz allgemein, wie er uns den Segen des Wortes nehmen will. Dass er unsere Konzentration mindert, dass er unseren Körper, unsere körperlichen Schwächen gebraucht, dass das Wort uns nicht wirklich bewegen kann. Als ich meine erste Predigt gehalten habe in meinem Heimatort in Ruid, da saß ganz vorne, äußerst aufmerksam und angespannt, so habe ich es gedeutet, eine Frau, die ich seit langem kannte, und das hat mich richtig innerlich erfreut. Und als der Gottesdienst vorbei war, dann kam sie auf mich zu und hat mich angesprochen und hat gesagt, Heiko, ich musste die ganze Zeit dran denken, wie du als Bub bei mir gesessen bist und ein Butterbrot gegessen hast. Das war ihre Konzentration. Wir wissen, wie schnell das bei uns geht, dass auch in den gesegnetsten Stunden ganz andere Gedanken kommen. Und wir abirren. Achtung, der Engel rüttelt Zacharia wach, erhellt ihn wach, hebe deine Augen auf. Das ist nicht nur ein äußeres Geschehen, sondern das ist eine Gesamthaltung. Wie heißt es in Lukas 21, 28? Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, dann erhebet eure Häupter. Kopf hoch. Das zeigt diese Grundhaltung der Erwartung, des Gespanntseins, der Hoffnung. Das Gegenteil schon in 1. Mose 4. Kain senkte finster seinen Blick. Die Sünde zieht den Blick nach unten. Gibt ja das herrliche Lied, nun aufwärts, froh den Blick gewandt und vorwärts festen Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Was kommt da hervor? Jetzt hat der Engel die ganze Aufmerksamkeit des Propheten geweckt. Was kommt da hervor? Das ist eigentlich im Hebräischen ein militärisches Wort, zum Kampf ausziehen. Hat aber eine noch ganz andere drastische Bedeutung. Was kommt da als Kot heraus? Das ist die ursprünglichste Bedeutung dieses Wortes. Sag mal ganz drastisch, welchen Scheiß siehst du jetzt? Das steht hier. Genauso wie Paulus sagt, ich erachte, Luther übersetzt sehr vornehm, ich erachte das alles für Kot. Das ist gemein, übles, stinkendes. Zacharia soll ganz genau erkennen, dieses Üble. Jetzt geht es nicht um irgendeine Offenbarung, die Gutes, Hilfreiches, Wachsendes offenbart, sondern Gott lässt ihn jetzt den Blick hineintun in das Verderbende, in das Böse, in das Üble. Dieses Eva, das ist ja ein Maß, 22 Liter ungefähr, so ein geflochtener Korb kann das sein, in dem Getreide aufbewahrt wird. Das Bild für Handel und Wirtschaft. Da geschieht unwahrscheinlich viel Sünde. Das ist was Übles. Israel in Babel, 70 Jahre lang, zwei Generationen sind dort eigentlich aufgewachsen. Und Babel war das Zentrum des Handels, der Wirtschaft. Wir würden heute sagen, wie die New Yorker Börse, das Babel. Da lief alles, die ganzen großen Geldströme, Handelsströme konzentrierten sich in Basel. Israel hat wohl gesehen, wie viel Profit da gemacht werden kann. Und ganz sicher haben sich viele hineinziehen lassen. Die Gefangenen in Babel, sie durften ja keine Vollbürger werden, also keinen Grundbesitz zum Beispiel erwerben. Ihnen blieb eigentlich nur Handel. Das war lange Zeit das Prägende. Auch in der Diaspora in den 1900 Jahren, als die Juden zerstreut waren unter die Völker, ihnen blieb eigentlich nur der Beruf des Händlers, des Geldverleihers offen. Alle anderen Berufe waren ihnen weithin, auch und gerade in den Ländern Deutschlands, verschlossen. Man hat den Juden gekannt auf dem Land als Viehjude. Die waren die Viehhändler in der Regel. Alle großen Bankhäuser haben eigentlich jüdische Wurzeln und alle großen Handelskonzerne, ob das nun C&A oder Karstadt oder was das ist, entstanden aus jüdischen Wurzeln. Nicht, weil sie Macht an sich reißen wollten. Sie konnten nichts anderes tun. Die sogenannten ehrbaren Berufe waren ihnen verschlossen. In vielen Ländern. Israel hat in Babel gelernt, welche Macht das Geld, der Handel, die Finanzen verleihen. In Israel, im Land, da lebte das Volk nach dem Gottesgesetz. Und das ist sehr, sehr konkret. Sehr konkret. Da werden alle diese Fragen mit Handel und Wirtschaft und Profit, und das wird alles geordnet. Das ist vorbildlich, einzigartig überhaupt in der Völkerwelt, ein Gesetz, das zum Beispiel sagt, es darf keine Dauerkluft zwischen Arm und Reich geben. Das galt in Israel. Kann gut sein, dass irgend so ein Filou in Israel hab und war verprasst hat und seine Familie an den Rand des Ruins gebracht hat, selber sogar als Sklave, als Schuldsklave arbeiten musste. Aber im 50. Jahr, jedes 50. Jahr, wurde die ursprüngliche Ordnung wiederhergestellt. So wie das Land verteilt war, Sippe zu Sippe, Familie zu Familie. Es konnte niemand dauerhaft verarmen. Da war das zum Beispiel geregelt, wie das ist mit dem Geldverleihen. Im 7. Jahr ist das verfallen. Wenn also im 7. Jahr wurde das Geld wieder auf Null gestellt. Deshalb sagt der Herr Jesus im jüdischen Umfeld äußerst verständlich, leihet gern. Leihet gern. Das hat sich doch jeder überlegt, wenn der Nachbar kam im 6. Jahr und hat gesagt, ich brauche ganz dringlich 500 Schekel. Dann hat er sich überlegt, Mensch, jetzt ist ja nur noch 11 Monate, dann verfällt das alles. Hat gesagt, nee, das kann ich jetzt nicht. Nee, leihet gern auch auf das hin, dass es verfällt. Die Sozialgesetze, die Bodengesetze, die Handelsgesetze, die Gott seinem Volk gibt, sind weltweit einmalig und vorbildlich. Man kann das ruhig sagen, natürlich sind die alttestamentlichen Gesetze für uns nicht mehr in Geltung, aber wir täten gut daran, das als Vorbild zu nehmen. In Babel hat Israel andere Gesetze kennengelernt. Da gilt das Gesetz der Welt, nur der Profit zählt. Und Israel lässt sich hineinziehen, bis heute. Aber jetzt geht es nicht nur um Israel, sondern jetzt geht es um die Gesamtentwicklung. Je stärker die antichristliche Macht bis hin zu dem, dass er dann selber auftritt, sich ausprägt, umso mehr wird dieser Sektor bestimmend für die Gesellschaft. Die gesellschaftsfähige Sünde, Korruption, Betrug, Profitgier, das überwuchert alles. Keiner hat so oft und so deutlich von der Gefahr des Reichtums gesprochen, in den Götzen Mammon genannt wie Jesus. So deutlich. Er redet vom Betrug des Reichtums. Der Reichtum verleihe Sicherheit. In dem Gleichnis vom reichen Kornbauer, du Narr, du Narr. Der Reichtum verleihe Macht. Er zerrinnt unter den Fingern. Der Reichtum verleihe Unabhängigkeit. Im Gegenteil, er bindet mich an die Dinge. Das ist die Sünde heute. Der Umgang mit Geld. Es sind ja wir Normalen, ich zum meinem Teil als Laie begreife das überhaupt nicht, was da an den sogenannten Märkten abläuft, wie da spekuliert wird, wie da riesige Summen im Umlauf sind. Getrieben von der Geldgier. Die Finanzkrise, die ganze Völker an den Rand des Abgrunds bringt. Reichtum erzeugt Kälte. Kälte. Und tötet Beziehungen. Ich lese uns. Der Apostel Paulus hat es einmal zusammengefasst. Wir haben nichts in die Welt gebracht, 1. Timotheus 6. Wir werden auch nichts hinausbringen. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns daran genügen lassen. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung. Und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einige gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viel Schmerzen. Deutliche Rede. Sehr deutliche Rede. War ja jetzt erst in Indien, das packt einen immer wieder, diese äußere Not, dieses Elend, wie Menschen leben müssen. Für den, der es nicht geschehen hat, ich kann es gar nicht schildern, das ist eigentlich unvorstellbar, in welchem Elend Menschen leben müssen. Und auf der anderen Seite, wie zufrieden sie sind. Mit zufrieden. Einem Tag war ich, wir unterstützen von unserer Netanya-Kirche aus, eine Aussätzigenkolonie. Das gibt es noch. Menschen, die wirklich verstümmelt sind, sodass man kaum hinschauen mag. Sie haben eine kleine Kirche gebaut in ihrer Siedlung. Sie haben einen Gottesdienst zusammen gefeiert. Und sie haben auch Halleluja gesungen und geklatscht, aber so mit den Stumpen. Und Die meisten konnten überhaupt nicht mehr gehen, die haben sich auf dem Boden fortgeschleppt. Aber welches Strahlen in ihren Gesichtern? Welches Strahlen? Die wuchernde Sünde, wer einmal in den Klauen des Mammon ist, der ist in tiefster Gefährdung. Wir können uns als Christen einen Satz merken: Geld ist zum Hergeben. Geld ist zum Hergeben. Schaffet, sagt der Apostel Paulus, mit euren Händen, damit ihr etwas habet. Ist gut schwäbisch. Aber er macht weiter. Damit ihr etwas habet, zu geben dem Bedürftigen. Geld muss laufen. Geld ist zum Hergeben. Die wuchernde Sünde. Jetzt zweitens die verführerische Sünde. Der Deckel hebt sich. Die Sünde hat immer, gerade wenn es mit Geld zu tun hat, hat immer das Bestreben, sich auszubreiten. Jeden mit hineinzuziehen. Das, was alle tun. Und da geht es jetzt nicht nur um Finanzen, sondern das ist eigentlich die Grundlinie unserer modernen demokratischen Staaten. Wir sagen, Demokratie ist die bestmögliche Regierungsform. Aber da liegt dieser wunde, kaputte Punkt. Demokratie heißt immer, was die Mehrheit will, das geschieht auch. Und so werden die Gesetze langsam aber sicher ausgehöhlt, was die Mehrheit will. Wenn zum Beispiel unser Staat festgehalten hätte an der Gesetzgebung, die für die Abtreibung gegolten hat, bis in die 60er Jahre, dann wären weitaus die meisten Frauen kriminalisiert worden. Und es hat sich eine Mehrheitsbewegung gebildet. Was die meisten wollen, das wird ein Gesetz. Das ist das Wesen dieser Sünde. Sie breitet sich aus. Zum Beispiel, was wir heute erleben, wie gesellschaftsfähig Homosexualität geworden ist. Bis in die allerhöchsten Spitzen. So gesellschaftsfähig, dass wenn ich jetzt hier ganz konkret werden würde und jemand würde diesen Vortrag auf Kassette irgendwo verbreiten, dann bekäme ich eine Anklage. So gesellschaftsfähig, bis hinein in die Kirche. Unsere Kirchen übernehmen dieses neu geschaffene EKD-Recht für Pfarrer, wo ausdrücklich das mit aufgenommen ist. Es gibt auch die Möglichkeit, in Pfarrhäusern gleichgeschlechtliche Ehen zu führen. So gesellschaftsfähig. Der Deckel hebt sich immer mehr. Das breitet sich aus in einem ungeahnten Maße. Die Ehescheidung, das Zusammenleben ohne Trauschein. Ich erinnere mich noch als Bub jetzt nur an einem Beispiel. Mein Vater hatte damals gebaut und ein Darlehen aufgenommen, dann musste er in die obere Wohnung Mieter hineinnehmen, um das zurückzuzahlen, Flüchtlinge. Da war eine alleinstehende ältere Frau mit ihren beiden Kindern, die ältere Tochter, der Sohn. Und diese ältere Tochter, da kam immer wieder ihr Freund zu Besuch. Und abends um 10 Uhr ist mein Vater hochgegangen, hat an die Tür geklopft und hat gesagt, es ist Zeit, dass Ihr Freund das Haus verlässt. Das wäre heute undenkbar, aber damals galt der Kuppelei-Paragraf. Wenn er das nicht gemacht hätte, wäre er selber dran gekommen. Mensch, wie hat sich das verändert? Ich wünsche mir diese alten Zeiten nicht zurück. Aber im Ganzen ist es eine ungeheure Aufweichung der göttlichen Ordnungen. Die verführende Sünde, wo so schnell alles vergiftet wird. Ist jetzt keine Diskriminierung der Frau, wenn in diesem Eva, in dieser versinnbildlichten Sündenmacht eine Frau sitzt, sondern das ist eben so. Die Frau, die Eva, hat sich zunächst verführen lassen. Deshalb, für die verleiblichte Sünde verwendet die Bibel in der Regel das Bild einer Frau bis hin zur Hure Babel. Noch ist dieses Eva, so zieht es Zacharia, nicht völlig offen. Der Engel wirft den Deckel aus Blei, etwas sehr Schweres, drauf. Was heißt dieser Deckel aus Blei? Was wird hier noch, was hält die Sünde noch einigermaßen zurück? Ich meine, es sei das, was Paulus in Römer 2,15 sagt, das Gewissen, das uns verklagt, wenn der Mensch sündigt, handelt er, muss er sein eigenes Gewissen, sein eigenes Wissen wegtun. Das, was Gott sagt, er ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Das prägt jeden Menschen. Das ist uns eingestiftet. Und wir müssen gegen dieses Wissen, gegen unser Innerstes handeln, wenn wir sündigen. Sage keiner, ich habe nicht gewusst, dass das Sünde ist. Das weiß der primitivste Mensch. Ihm sind diese Maßstäbe von Gut und Böse eingestiftet. Aber man kann dieses Gewissen manipulieren. Das kann man manipulieren. Je mehr ich diesen Deckel wegtue, umso klarer verfalle ich der Sünde. Wir haben ein schreckliches Beispiel in unserer Geschichte, dass eine Propaganda über Jahre hinweg den Menschen einredet, die Juden, das sind Untermenschen, das sind Schädlinge, sodass schließlich Menschen, normale Menschen mit gutem Gewissen und sie meinen sogar ihrem Volk einen Dienst zu tun, 6 Millionen Juden vergast haben. Ein ganz schreckliches Beispiel, wie sich das Gewissen manipulieren lässt. Das ist bei uns nicht aus, das wirkt nach. Der Antisemitismus ist in Deutschland längst nicht tot. Es gibt keine einzige offizielle jüdische Einrichtung in unserem Land, die nicht Tag und Nacht bewacht werden muss. Tag und Nacht. Bei uns in unserem kleinen Dettingen war vor Jahren einmal der israelische Botschafter zu Gast eingeladen, ich weiß nicht mehr, von irgendeiner Partei. Und der hat da im Rathaus sich eingetragen ins, weiß nicht, ob das bei uns ein goldenes Buch war, aber ins Ehrenbuch. Leute, die Polizisten sind schon am Tag vorher, wir wohnen im Pfarrhaus gegenüber vom Rathaus, gekommen und haben unser ganzes Haus auf den Kopf gestellt. Mit Spürhunden, ob der Pfarrer da Granaten und Bomben hat. Die haben die Schächte versiegelt vor unserem Haus. Niemand durfte, solange dieser israelische Botschafter im Rathaus war, unser Haus verlassen oder betreten. Ich war eingeladen zum Empfang, aber zurück konnte ich nicht, bis er wieder weg war. War die höchste Sicherheitsstufe. So sieht es aus bei uns. So hat dieser Same gewirkt. Das wird mindestens noch eine Generation brauchen. Aber inzwischen gibt es ganz neue Quellen. Bitte? Bis es schlimmer wird. Der Mensch handelt gegen sein eigenes innerstes Wissen und Gewissen. Ich kann mich nie entschuldigen, ich habe es eigentlich nicht gewusst. Die Frau dort im Eva, die Sicht bis zum letzten Babel, Offenbarung 17, Abvers 3, die Sündenmacht als Person. Und die Sündenmacht um Geld und Besitz. Der Antichrist verlangt gerade in dieser Hinsicht Wirtschaft und Finanzen unbedingten Gehorsam. Man kann in seiner Machtentfaltung weder kaufen noch verkaufen, man habe denn das Zeichen des Tieres. Dort ist der Mensch am empfindlichsten, dort kann man ihn am leichtesten treffen. Ich habe das erlebt damals in den Mitte der 80er Jahre, als ich Vorsitzender vom Licht im Osten war und in dieser Zeit zweimal in der damaligen Sowjetunion. Ich habe den Freund, der uns geführt hat, der selber damals ausgewandert war, gebeten, wir möchten wirklich mal eine christliche Gemeinschaft treffen. Ich weiß nicht mehr, welche Stadt es war. Und er hat gesagt, ja, da gehen wir hin. Wir sind dann gegangen, die Straße, und gegangen und gegangen. Und ich habe gesagt, ja, jetzt hört er die Stadt auf. Da war noch Müllhalden und ein unbebautes Land. Er hat gesagt, ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Ganz draußen, hinter den Müllhalden, da war ein kleines Dorf am Stadtrand. Er hat dann die Tür aufgemacht und wir haben guten Tag gesagt. Es war für mich umwerfend, die alte Frau, die uns dann entgegenkam, die hat gesagt, ja, wer kommt denn da? Das waren ausgewanderte Schwaben, schon seit Generationen, aber sie haben ihr altes Schwäbisch beibehalten. Aus Schorndorf, da gab es die oder gibt es die Familie Palm. Und die waren dort, der Zweig dieser Familie. Und dann haben sie uns erzählt, sie sind ausgegrenzt aus dem Kreislauf der Gesellschaft. Der damaligen Sowjetunion zum Beispiel hat jeder Bürger Anrecht auf kostenlose medizinische Behandlung. Sie wurde ihnen verwehrt. Sie konnten nirgendwo im Stadtzentrum eine Wohnung finden, denn jede Gemeinschaft hat sich sofort gewehrt, wenn eine christliche Familie dort gewohnt hätte. Sie mussten sich draußen ansiedeln und haben von dem, was sie in ihren Gärten gezogen haben, leben müssen. Das ist ein Vorschmack auf das, so wie das heute unsere indischen Brüder und Schwestern erleben, wenn sich einer taufen lässt, dann isoliert ihn die Familie, sie stößt ihn aus. Und deshalb bilden sich ganz neue christliche Gemeinschaftsformen. Da steckt sicher auch hinter Apostelgeschichte 2. Sie lebten miteinander und hatten alles gemeinsam. Und es wurde ausgeteilt, je nachdem einer in Not war. So müssen wir es in Indien praktizieren, heute wieder. Weil sie sonst keine Möglichkeit haben, zu überleben in der indischen Hindu-Gesellschaft. So wird es weltweit werden. Weltweit. Das Mahlzeichen. Oder Paulus stellt das unter die Überschrift: Der Mensch der letzten Zeit, der Mensch der Gesetzlosigkeit. Der Mensch der Gesetzlosigkeit, der sagt nicht, ja, es gibt Gottes Gesetze, es gibt in der Bibel Gebote und Gesetze, ich will sie aber nicht halten. Sondern der Mensch der Gesetzlosigkeit sagt, was Gesetz ist, das bestimme ich. Ich bin mir selber Gesetz. Dieser Slogan in den 70er Jahren steht da ganz vorbildhaft dafür. Mein Bauch gehört mir. Gerade in der Abtreibungsdebatte. Noch bleibt der Deckel drauf, das sieht Zacharia. Noch ist nicht diese Letztzeit. Gott bewahrt noch vor der Großmacht Sünde. Aber dass wir so nüchtern sind, wir können allein nicht widerstehen, keiner von uns. Wir können allein nicht widerstehen, dass wir sehr bewusst das wieder lernen. Und Jesus hat uns das nicht ohne Grund vorgebetet. Erlöse uns von dem Bösen. Erlösen, das griechische Wort, eigentlich von Jesus ja aramäisch, hebräisch gesprochen, herrlich in seiner Grundbedeutung, in Bogenschussweite leben. Er umhüllt uns, er beschützt uns. Das Böse, hier ist nicht zuerst der Satan gemeint, sondern ganz wörtlich das Nichtige, das Faulende, das Vergehende. Wie heißt es in einem Lied? Ganz schlicht, dass mir werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Dass wir wieder wissen, was entscheidend ist und was unser Leben nicht bestimmen darf. Das ist die Tragik von Besitz und Reichtum und Geld, was so viel hermacht, ist im tiefsten nichts, nichtig. Führt sogar ins Verderben. Die wuchernde Sünde, die verführerische Sünde, und jetzt drittens die ausreifende Sünde. Zacharia sieht bis zum Ende. Noch ist der Deckel zu. Aber dieses Eva wird weggetragen. Eine Ausbreitung. Die zwei Frauen, die das tun, eigentlich im tiefsten die antichristliche Trinität. Die wird dann sehr deutlich in der Offenbarung. Übrigens, das ist eine Grundlinie. Zacharia ist der alttestamentliche Johannes. Was in Zacharia in Großrahmen sichtbar ist, wird in der Offenbarung oft in der Deutlichkeit ausgeführt. Die antichristliche Trinität, der Antichrist, sein Prophet und die Hure Babel. Das wird hier angedeutet, die zwei Frauen, die Storchenflügel haben, das unreine Tier. Und der Wind treibt sie, auch der Satan macht Dampf. Er ist in Eile, wie heißt er mal, denn er weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Flügel stehen hier durchaus auch in ihrer Grundbedeutung das Verschleiernde, das Bedeckende. Sie tragen dieses Eva, diese Großmachtsünde zwischen Himmel und Erde. Das, was die Erde bestimmt, normalerweise heißt es ja, alles Gute, aller Segen kommt von oben. Da mischt sich der Satan hinein. Was von oben kommt, abschneiden von der Verbindung mit Gott. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, schreibt deshalb der Apostel, sondern mit den Geistern, die unter dem Himmel sind. Ist jetzt ganz wörtlich zu verstehen. Die diesen Blick, hebe deine Augen auf, verstellen und verdecken. Zwischen Himmel und Erde, das, was die Erde bestimmt. Deshalb ist in Epheser 6 in der Waffenrüstung Gottes ganz betont von dem Helm des Heils die Rede. Der Helm des Heils, dass ich auch von dem, was von oben kommt, geschützt bin, von diesen dämonischen Einflüssen. Klar im Kopf sein. Zacharia fragt, wohin tragen Sie diese Tonne? Die Sünde sucht immer einen Wohnort, will verwurzelt sein. Wie sagt Gott damals schon zu Kain? Die Sünde lauert vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Jetzt geht's bei Sünde nicht nur um die einzelne Tat, sondern jetzt geht's um die ganze Lebensausrichtung. Wenn die Sünde einmal in mir wohnt, dann bestimmt sie alles. Dann bestimmt sie alles. Wisst ihr, das ist der große Unterschied. Ich sage das nochmal so deutlich, zwischen einem Christen und einem Nichtchristen. Der Unterschied ist nicht, dass der Christ nicht mehr sündigt. Das ist nicht der Unterschied. Auch in unserem Leben gibt es immer wieder Sünde. Fallen wir in Sünde. Der Unterschied ist, in uns wohnt nicht mehr die Sünde, sondern in uns wohnt der Geist Gottes. Wir sind eigentlich als Christen im Adam-Status. An ihn kommt die Sünde von außen heran. Von außen heran. Und überwältigt ihn. So ist das bei uns Christen. Sie ist nicht das, was in unserem Leben regiert, sondern die Sünde kommt auf vielerlei Weise von außen an uns heran und wir erliegen ihr oft. So wie es Fritz Grünzweig hat dieses Beispiel immer wieder erzählt, bei dem Karl mit seiner Antwort deutlich wird, der Karl hat sich bekehrt bei einer Evangelisation, und seine Geschäftskollegen bekommen das mit und sagen, Karl, du bist jetzt Christ. Ja, sagt er, jetzt bin ich Christ. Und sie sagen, ja, dann sündigst du nicht mehr. Doch, sagt der Karl, ich sündige immer wieder. Ja, was hat's denn für einen Sinn, Christ zu sein? Das gibt dieser Karl die klassische Antwort. Wisst ihr, früher suchte ich die Sünde. Jetzt fliehe ich vor ihr, aber sie holt mich manchmal ein. Das ist ein großer Unterschied. Ein großer Unterschied. ob Sünde, dieses Aufbegehren gegen Gott, diese sich Klammern an das Nichtige, dieses Hineinziehen lassen in das Untergehende, ob das meine Lebenspraxis ist oder ob mich das immer wieder ergreift. Und wir merken das, weil der Geist Gottes uns dann sofort aufmerksam macht. Und wir dürfen zurückkommen und sagen, Herr, das ist so bei mir. Ich bitte dich, vergib mir. Die Sünde hat mich eingeholt. Lass die Sünde nie wohnen in dir. Nie wohnen. Und sie kriegt immer einen Fuß in die Tür, wo unvergebene Sünde da ist. Da kriegt sie einen Fuß in die Tür deines Lebens. Sie wird getragen in das Land Shinar nach Babel, dort, wo der Aufstand gegen Gott sich zum ersten Mal in voller Stärke entfaltet hat. Lasst uns einen Turm bauen, der Spitze bis an den Himmel reiche. Da stand der Babel-Tempel, Daniel 1. Das ist ein ganz realer Ort. Im Irak. Die Überreste Babels wurden ausgegraben. Ich würde mich nicht wundern. Schon Saddam Hussein hat begonnen, das wieder aufzubauen. Jetzt liegt es noch in Anfängen da. Ich würde mich nicht wundern, wenn das die Welthauptstadt des Antichristen würde. Ein ganz realer Ort. Die Großmacht der Sünde, die gerade in der zu Ende gehenden Zeit sich immer mehr verfestigt, ausbreitet und alles zu bestimmen sucht. Es gibt ein ganz, ganz tiefes Gleichnis Jesu zu dieser Frage. Der Sämann sät den Samen. Der gute Samen des Wortes Gottes und das wächst auf, ein fruchtbares Feld. Und dann kommt der Herr mit seinen Knechten und sie sehen, da wächst überall Unkraut dazwischen. Und jetzt die normale Reaktion, Herr, wir wollen es ausreißen. Und jetzt sagt Jesus, und das ist ein ganz, ganz tiefes geistliches Grundwort, lasst beides wachsen bis zur Ernte. Gott gibt selbst dem Bösen Zeit zur Ausreife. Selbst dem Bösen. Damit sich niemand entschuldigen kann. Amen. Jesus, wir danken dir, dass wir so deine Bibel haben. Dass das aufgeschrieben ist, dass du dem Zacharia, dass du den wach gemacht hast und hast gesagt, jetzt schau genau hin, jetzt geht's ums Wichtige. Und wir merken das in unserem Leben ganz persönlich, wie wir da ganz leicht in Versuchung kommen und wegkommen von dir, wenn es ums Geld, um Besitz geht. Wenn das so vor unseren Augen steht, das Haben, wir bekennen dir das, wie versuchlich wir sind. Gerade hier bei uns in Deutschland. Danke, dass du so klar, dass in deinem Wort die Linien ziehst. Und uns dringendst in andere Richtung bringst durch deinen Geist. Dass unser Vertrauen nicht auf Geld und Besitz liegt, sondern in dir. Du sagst, dass der himmlische Vater weiß, was ihr braucht. Und er wird es geben. Dass wir das immer besser einüben. Gerade in dieser Zeit, wo alles nur noch durch Gier und Profit bestimmt ist. Wir danken dir, wir sind deine und wir wollen immer mehr durch deinen Geist in deine Art geprägt werden. Dazu lass auch diese Stunde dienen. Amen.